Hi, ich bin Pascal. Herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast. Ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Ich bin total schockiert gewesen. Ich verlinke euch die Statistiken und Zahlen auch hier unten unter dem Video mal in den Beschreibungen. Und die Zahlen sind, finde ich, echt heftig. Also über 2 Millionen Menschen bei uns in Deutschland sind alkoholabhängig. Fast 10 Millionen haben zumindest einen kritischen Konsum. Und bis zu 50.000 Menschen im Jahr sterben bei uns in Deutschland an zu hohem Alkoholkonsum. Und da habe ich mir gedacht, machen wir doch einfach mal eine ganze Folge zu dem Thema. Und habe mir dazu eingeladen, Leonie und Alexandra, die beiden sind mir zugeschaltet. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hi, Pascal.
Ganz kleiner Disclaimer vorweg, mir ist gerade aufgefallen, wir zeichnen ja jetzt hier Mitte April auf. Ausgestrahlt wird die Folge allerdings am 2. Mai. Es kann also durchaus sein, dass der eine oder die andere von euch gestern ordentlich feiern gewesen ist. Das Ganze aber natürlich hier ohne erhobenen Zeigefinger, das ist mir ganz wichtig. Aber vielleicht gibt es ja auch einen kleinen wichtigen Impuls für den einen oder die andere bei euch. Ich stelle euch ganz kurz vor, oder wir fangen mal an mit dir, Leonie. Du bist Suchttherapeutin, richtig?
Genau, also ich bin psychologische Psychotherapeutin mit einer meiner Schwerpunkte sind eben Suchterkrankungen, genau.
Genau, und Alexandra, du selbst bist lange alkoholabhängig gewesen, ne?
Genau. Ich habe vor 6 Jahren mit dem Trinken aufgehört und war lange Zeit alkoholabhängig.
Genau. Ja, und das finde ich so spannend an diesem Gespräch. Wir haben also heute einerseits mal die therapeutische, die professionelle Perspektive und aber natürlich auch die persönliche Perspektive. Das ist eine, glaube ich, perfekte Kombination. Und ihr beide arbeitet vor allem auch zusammen im Team von Nathalie Stüben. Die kennen einige von euch vielleicht von ihrem Online-Programm Ohne Alkohol mit Nathalie. Wie seid ihr beide dazu gekommen? Alexandra, fang du mal an vielleicht.
Wie ich für sie gearbeitet habe oder wie ich sie überhaupt kennengelernt habe.
Ja, dann fangen wir mal mit dem Kennenlernen an.
Genau, also ich habe sie kennengelernt, also durch sie bin ich halt nüchtern geworden tatsächlich vor 6 Jahren. Mhm. Da habe ich einen Beitrag von ihr gesehen und war direkt von ihrer positiven Art total begeistert und habe dann auch ihre beiden Programme gemacht, das 30 Tage ohne Alkohol Programm und Abstinenz stabilisieren. Und damals hatte ich das Glück, dass ich noch sie persönlich erreichen konnte, weil sie einfach noch nicht so bekannt war. Und sie hat mir dann auch geantwortet auf meine E-Mails und ich habe sie gefragt, ob sie nicht mal einen Podcast mit einer jungen Mutter machen könne. Und dann sagte sie, ja, wann hast du denn Zeit? Weil ich zu dem Zeitpunkt junge Mutter war.
Ja.
Und ja, ich fand ihre Arbeit damals schon so toll, dass ich ihr gesagt habe, wenn sie jemals Bedarf habe, kann sie mir gerne Bescheid sagen. Ich würde gerne für sie arbeiten. Und 2 Monate später hat sie sich gemeldet und sagte, du, wie sieht's aus? Hast du noch Zeit und Lust? Wir bräuchten erstmal eine Vertretung. Und ja, dann habe ich 2022 angefangen und dann hat sich das positiv entwickelt, sodass wir immer noch zusammenarbeiten jetzt.
Ja, ganz toll, wie sich das ergeben hat und ich finde auch toll, dass du das machst. Ne? Wir haben eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gequatscht. Also ich finde, es braucht ja viel Mut auch und auch viel Kraft, erstens, um sich mit dem Thema selbst zu beschäftigen, aber dann auch damit in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich möchte auch anderen Menschen Mut machen damit.
Ja, und das ist ein total schönes Gefühl. Also am Anfang war es noch schwierig. Das ist ja auch ein Prozess, der kommt. Ich weiß noch, dass ich auch erst gezögert habe mit meinem eigenen Podcast. Und inzwischen ist das ganz normal geworden, weil ich einfach weiß, wie vielen Leuten das hilft und gut tut. Und tatsächlich hilft es auch mir nach wie vor, darüber zu sprechen und für dieses wichtige Thema einzustehen. Also es tut mir auch persönlich sehr, sehr gut, immer wieder.
Ja. Ganz großartig. Und genauso großartig, Leonie, die Arbeit, die du machst, du bist im gleichen Team. Wie bist du damals zu Nathalie gekommen?
Genau, also ich bin ja eher sozusagen über fachliches Interesse gekommen. Ja. Also seit 2016 sind so Suchterkrankungen irgendwie mein Interessens- und Behandlungsschwerpunkt, damals in der Suchtklinik. Und dann bin ich Natalie in den sozialen Medien gefolgt, fand so ihren Ansatz total gut, weil der sich schon unterscheidet von dem, was ich bisher so im psychotherapeutischen Kontext gehört habe. Natürlich einerseits durch ihre eigene Geschichte, mit der sie da genauso wie Alexandra und viele andere ganz offen umgeht und dadurch ein Riesenvorbild ist für ganz, ganz viele Menschen. Und ja, sie hat, also Natalie und ihr Programm haben einfach auch so eine ganz warme, positive, zuversichtliche Art, auf Suchterkrankungen zu blicken, was in anderen Kontexten nicht unbedingt so der Schwerpunkt ist. Ne? Da sieht man eben die Erkrankung und man schaut natürlich auch, wie man helfen kann, diese Erkrankung zu behandeln. Aber genau, also diese Zuversicht von Natalie und dieser positive Blick darauf, der hat mich total begeistert. Und dann hat sie 2023 eine Suchttherapeutin für ihr Team gesucht. Und siehe da, okay. Da habe ich mich beworben. Und so kam es dann dazu, dass ich jetzt auch schon seit 3 Jahren Teil vom Team bin. Ja.
Ja, sehr cool. Und genau das, was du sagst, ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich natürlich so ein kleines bisschen mit dem Programm von Natalie beschäftigt. Also es geht ja vor allem primär darum, was man durch Alkoholverzicht gewinnt, nicht das, was man verliert. Ne?
Genau, ja. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, da weil viele Menschen denken, jetzt muss ich verzichten, ja, jetzt muss ich sozusagen etwas ganz Wertvolles loslassen und merken dann im besten Fall, so geht es vielen, wow, was gewinne ich alles zurück, ne?
Ja, also schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass ihr beide gesagt habt, ihr unterstützt dieses Projekt hier auch mit. Das mal als kleinen Einschub. Das ist eine Frage, die ich eigentlich allen Gästen stelle, weil ich ja hier nicht aus Jux und Tollerei liege, sondern das hat mit dem Bett ja auch einen gewissen Hintergrund. Es geht ja um die Erkrankung ME/CFS. Deswegen einmal ganz kurz vorher an euch die Frage, bevor wir ein bisschen tiefer in die Thematik von heute, von dieser Podcast-Folge einsteigen. Habt ihr in irgendeinem Kontext schon mal Berührung zur ME/CFS gehabt?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich wenig vertraut bin mit dem Thema leider, wobei mir auffällt, ich weiß nicht, ob es mein Algorithmus ist, der es mir jetzt immer wieder reinspielt oder ob tatsächlich die Sichtbarkeit größer wird, aber man hört jetzt immer mehr darüber, weil vielleicht auch Menschen wie du zum Beispiel sich da auch trauen, das ist eine Parallele, offen damit umzugehen, ne, und darüber aufzuklären. Mhm. Aber ich denke auch, dass es da noch viel, viel mehr Aufklärungsarbeit braucht, weil tatsächlich ja, auch so im fachlichen Kontext, ich damit bisher wenig Berührungspunkte zum Beispiel hatte.
Ja, wie war es bei dir, Alexandra?
Genauso. Also tatsächlich habe ich vor vielen Jahren mal selber gegoogelt, ob ich das haben könnte, weil ich immer so müde und erschöpft war.
Ja.
Und ich habe es nicht, aber also zu dieser Zeit habe ich dann halt ein bisschen darüber gelesen und dachte, ach, wie krass, was es alles gibt für Symptome und für Krankheiten, von denen ich vorher noch nie gehört hatte. Also da habe ich quasi theoretisch davon erfahren und darüber gelesen, aber ich habe noch nie mit jemandem sprechen können, der tatsächlich betroffen ist.
Ja, toll, dass ihr euch damit beschäftigt und die Öffentlichkeitsarbeit ist ja somit das Allerwichtigste und was ja auch Gegenstand der Forschung ist. Insofern weiß ich nicht gerade, Leonie, bei dir als Suchttherapeutin, ob dir das vielleicht noch über den Weg läuft. Es kann ja ausgelöst werden durch jedes körperliche Trauma im Grunde genommen. Also es ist jetzt gerade immer mehr und so ein bisschen im Fokus durch die Pandemie, weil sich einfach ganz, ganz viele Menschen mit einem Virus infiziert haben. Aber es kann auch durch Bakterien, Borreliose zum Beispiel, ausgelöst werden oder durch jedes andere körperliche Trauma. Und da kann Alkohol, könnte ich mir vorstellen, auch eine Rolle spielen.
Ja, kann tatsächlich so sein, ja.
Ja, also könnte sein, dass dir das auch noch über den Weg läuft. Deswegen finde ich es gut, dass ihr euch damit beschäftigt. Dann kommen wir mal zum Thema. Wenn man sich intensiver mit Alkohol beschäftigt, und ich meine, das kennt wirklich ja jeder. Jeder, der von uns mal Alkohol im Leben getrunken hat, hat festgestellt, das ist ja fast wie so eine Art gesellschaftliches Grundrauschen. Also es ist immer da, es ist überall, es ist eigentlich auch überhaupt kein Problem. Es ist wahnsinnig akzeptiert. Und das auf der anderen Seite, wir haben gerade die Zahlen gehört, das ist das eine, aber es geht ja auch um Existenzen, es geht um Familien, es geht um Beziehungen, ist ja Wahnsinn, was da alles dranhängen kann. Ein Stoff, der so wahnsinnig gefährlich auch sein kann. Vielleicht fangen wir nochmal mit dir an, Leonie, aus deiner Erfahrung auch als Therapeutin. Wie kommt diese Diskrepanz zustande, dass wir einerseits wissen, was es Schlimmes auslösen kann und auf der anderen Seite ist aber einfach so akzeptiert es immer noch gesellschaftlich?
Ja, das ist ja genau ein Problem, was das ganze Thema auch so schwierig macht, ne? Also Alkohol hat in unserer Gesellschaft eine enorme Bandbreite von total normal, ein Glas Wein am Abend, ein Anstoßen bei Feiern. Also das ist so spannend, weil bei anderen Drogen ist das nicht so. Man würde jetzt nicht bei einer Familienfeier auf die Idee kommen, so jetzt ziehen wir alle mal an einem Joint oder nehmen Kokain zu uns oder sowas, ne? Und bei Alkohol ist es total normal. Ich erinnere mich noch an meine eigene Konfirmation. Da hieß es, da war ich 14, oh, jetzt darfst du ein Glas Sekt mittrinken, ne? Als wäre das jetzt so ganz großartig, dass ich das jetzt mal dürfte. Und das ist eben bei anderen Drogen nicht so. Und diese gesellschaftliche Akzeptanz, dieses gesellschaftliche Normal, was es beim Alkohol gibt, das macht es eben auch so schwer, sich einzugestehen, vielleicht ein Problem damit zu haben. Ja, weil irgendwie alle anderen um einen herum trinken halt auch Alkohol. Und gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, zeigen eben die Zahlen, dass man daran einfach versterben kann und dass das überhaupt keine harmlose Substanz ist, die man da zu sich nimmt. Genau, also wie du sagst, es ist eine enorme Bandbreite, die das ganze Thema einfach auch schwierig macht.
Ja, und wenn man dann alkoholkrank wird, Alexandra, das wirst du aus deiner eigenen Erfahrung dann ja auch kennen, ist das eben auch das, was Leonie gerade gesagt hat, einfach wahrscheinlich mit einer der Gründe, warum man so schnell da reinschlittert. Ne? Ich weiß nicht, wie war es bei dir?
Genau, also Alkohol war schon immer da, hat immer dazu gehört. Es war völlig normal, dass zu Hause was getrunken wurde, gar nicht mal in Übermengen, aber es war halt Alkohol da. Und ich weiß noch, dass ich ewig nicht drauf gekommen bin, dass Alkohol irgendein spezielles Genuss- oder Suchtmittel sein könnte. Das war für mich ein Lebensmittel. Das war ein Getränk, was einfach da war. Und ich habe sehr schnell leider die positive Wirkung gemerkt. Ich habe Alkohol gut vertragen. Das heißt, ich musste nicht viel leiden und war aber, wenn ich Alkohol getrunken habe, immer viel lockerer und offener. Und so hat sich das dann eingeschlichen. Ich fand das Wort Bandbreite eben ganz wichtig. Viele Menschen denken, es gibt den Genusstrinker, die Genusstrinkerin und auf der anderen Seite den schweren Alkoholiker, Alkoholikerin. Und die ganze Grauzone wird ausgeblendet. Und so ist es halt nicht. Du wirst ja nicht von heute auf morgen abhängig. Und ich habe einfach jahrelang getrunken. Und am Anfang habe ich nur in Anführungszeichen einmal die Woche getrunken. Dann war es vielleicht schon zweimal. Dann war es im ersten Job schon nach dem Feierabend mal was. Und so schleicht es sich ein und man bemerkt es gar nicht. Und ich bin sicher, weil es bei mir so war und auch bei ganz, ganz vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe, dass es deswegen so schwer ist, davon auch wieder wegzukommen, weil man es sich gar nicht vorstellen kann, dass das jetzt wirklich der Grund ist, weil es so normal ist. Also sämtliche Krankheiten oder schlechte Stimmungen werden oft durch andere Dinge beschrieben. Und erst ganz zum Schluss wird vielleicht mal geguckt, ob Alkohol verantwortlich sein könnte. Erstmal kommen alle anderen Dinge, warum es einem schlecht geht, weil man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass der Alkohol das auslöst, weil man auch nicht darauf verzichten will, weil, wie eben schon gesagt, man Angst hat, es wird einem etwas weggenommen. Es wird einem Lebensqualität weggenommen. Das ist eine der größten Ängste bei mir gewesen und bei vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe.
Ja, ist ja oft so im Leben. Irgendwie noch bei anderen Problemen, sage ich mal, kennt man ja vielleicht auch aus der Psychotherapie, da gibt es ja so einen schlauen Satz, dass das Loslassen oft nicht das Problem des Loslassens ist, sondern des Neugreifens. Ja, also das bedeutet, ich gucke, dass ich irgendwo im Leben dann den Alkohol irgendwie ersetzen muss. Und das ist dann für viele natürlich oft sehr viel komplizierter. Das wirst du als Therapeutin, Leonie, noch besser beurteilen können. Aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, ne, dass die Leute einfach diesen Verlust spüren bei Alkohol. Und dann einfach sagen, ja, oder vielleicht ist es auch so, dass ich einfach irgendwas, dass man sich so auf Alkohol fokussiert hat, dass man gar nicht weiß, was man anderes vielleicht machen könnte stattdessen, was einem ein ähnliches Gefühl gibt.
Ja, und das Problem ist ja auch, wenn dann der Alkoholkonsum plötzlich wegfällt, ploppen so Themen auf, ne, die man sonst vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, weil Alkohol natürlich auch ein Mittel zur Verdrängung sein kann, ja, also Gefühle abzudämpfen, oder ähnliches und plötzlich, oder auch so das Thema Zugehörigkeit, ne? Man merkt dann so mit den Freunden, mit denen ich mich sonst vielleicht auf einen Sekt oder so abends getrunken habe, mit denen kann ich jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel anfangen. Oder zumindest entsteht da ja eine Diskrepanz. Ja, was mache ich denn dann? Oder wie nehmen die das auch auf, meine Entscheidung und so weiter? Also da ploppen dann ganz viele Themen auf und die nüchtern betrachtet auch erstmal schwer sein können. Und deswegen haben viele am Anfang auch so das Gefühl, oh, es ist irgendwie jetzt gerade erstmal nicht besser, sondern erstmal schwerer. Ja, weil ich mich plötzlich Themen stellen muss, die ich mehr oder weniger gut verdrängt habe über eine relativ lange Zeit. Und das erfordert viel Mut und Ehrlichkeit auch sich selbst gegenüber, sich dann diesen Themen zu stellen. Aber es lohnt sich eben auf lange Sicht, ne? Also langfristig wird dann ganz häufig der Gewinn deutlich, ja.
Ja, vor allem, weil das ja vielleicht auch oft die Themen sind, die überhaupt erst dazu geführt haben, dass ich in diesen Teufelskreis reingerutscht bin, oder?
Mhm, ja. Oft geht's zumindest am Ende, wenn wir jetzt wirklich von einem manifestierten Alkoholproblem ausgehen, weniger darum, dass das jetzt besonders toll schmeckt, sondern häufig ist es dann so, dass der Alkohol irgendeine Art von Funktion oder mehrere Funktionen auch einnimmt. Ja, also sowas wie, ich kann dann besser schlafen, berichten ja viele. Ja, aber es sind ja nur Scheinfunktionen, weil eigentlich kann man mit einem Alkoholkonsum natürlich nicht unbedingt besser schlafen. Ja. Aber gerade auch so das Thema Gefühlsregulation spielt da häufig eine große Rolle.
Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein Werkzeug oder ein falsches Werkzeug wahrscheinlich für ganz viele Situationen. Und ich glaube, zum Thema sich nochmal bewusst zu machen, ob ich jetzt ein Problem habe oder nicht, gehört ja auch mit zur Wahrheit, dass wenn wir an Alkoholkranke oder an ein Alkoholproblem denken, ganz viele Leute wahrscheinlich ganz oft ein total extremes Bild im Kopf haben von jemandem, der wirklich den ganzen Tag vielleicht trinkt irgendwie und in der Ecke hängt oder seinen Alltag überhaupt nicht mehr auf die Reihe bekommt. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Also ich meine, das fängt ja oft sehr, sehr schleichend an und wird dann über die Zeit immer, immer mehr. Alexandra, wie war es bei dir? Was war so, gab es bei dir diesen einen Moment, in dem du gemerkt hast, so, ich habe da ein Problem, oder kam das auch so schleichend?
Das kam aufschleichend und das ist genau so, wie du sagst, das ist in fast allen Fällen so, dass man noch hervorragend funktioniert. Also das beste Beispiel dafür ist eigentlich so ein Bild von mir, nachdem ich nach einem 10-Stunden-Tag in meinem schicken Hosenanzug aus dem Büro bin, in die Joggingklamotten rein, noch eine Runde joggen war, wohlgemerkt, das war so absurd, die Zigarettenpackung schon in der Hand. Mit einem 20-Euro-Schein drin, um nach dem Joggen in den Biergarten zu gehen als Belohnung. Weil jetzt hatte ich ja hart gearbeitet, ich habe auch noch Sport gemacht. Jetzt kann ich was trinken. Und das ist bei so vielen Menschen so, dass man denen das weder ansieht, noch dass die keinen Erfolg hätten. Ganz im Gegenteil, es sind oft sehr disziplinierte, erfolgreiche Leute, also egal auf welchem Level, gar nicht nur beruflich, dass sie ihre Familie managen, was auch immer. Die funktionieren hervorragend und niemand sieht das.
Ja, Leonie, ich glaube, es gibt sogar, das weißt du besser, gibt es da, finde ich, sogar einen Fachbegriff wie High Functional Alcoholic oder sowas?
Genau, also so kann man es auf jeden Fall nennen, ne? Und es ist ja auch so, dass der Körper fortlaufend so Anpassungsprozesse aktiviert, ja, um das Ungleichgewicht, was Alkohol verursacht, wieder auszugleichen. Also der kämpft ja so richtig dagegen an, ne? Und deswegen ist es genauso, wie Alexandra sagt, dass man sehr, sehr lange noch funktioniert und dadurch natürlich auch diese Idee oder dieses Problembewusstsein häufig erst teilweise nach Jahren erfolgt, ne? Wenn dann vielleicht doch irgendwas körperlich gefunden wird oder was auch immer, ne?
Und das ist auch eine der wichtigsten Erkenntnisse. Danke, dass du das nochmal so sagst, Leonie. Weil so viele sich im falschen Glauben wiegen, das habe ich auch ganz oft zu mir gesagt, es läuft doch alles noch. Ich kann ja gar kein Problem haben. Also so schlimm kann es doch nicht sein. Probleme haben eigentlich nur die anderen. Da wird das anders aussehen.
Ja, mich betrifft das nicht. Ist ja oft so bei Problemen dann so. Mir kann sowas nicht passieren. Aber das, was du gerade sagtest, Alexandra, das Beispiel jetzt mit dem Joggen und Schachtel Zigaretten und das Geld für den Alkohol schon für den Biergarten mit dabei, war das dieser Moment, der dich auf den Trichter gebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes? Oder gab es diesen speziellen Moment nicht? Oder war es vielleicht sogar was anderes?
Es war was anderes. Das waren eher die Momente, die ich lustig gefunden habe, weil ich nicht gemerkt habe, wie traurig es eigentlich ist. Es waren viele Momente, die sich gehäuft haben. Es ist dann passiert, wenn ich Dinge nicht eingehalten habe, die ich versprochen habe, weil ich verkatert war. Es waren peinliche Nachrichten, die ich verschickt habe, wenn ich betrunken war. Beleidigungen, die ich ausgesprochen habe bei Leuten, die mir wichtig sind, die ich liebe, die ich gesagt habe, als ich betrunken war. Am nächsten Tag, dass ich geguckt habe, wo sind meine Sachen, dass ich was verloren hatte, dass ich gestürzt war und mich fragte, warum tut mein Bein so weh, warum ist da ein blauer Fleck? Ach ja, da war was, du bist die Treppe runtergefallen. Das sind die Sachen, die mir Angst gemacht haben, aber nie genug, um aufzuhören, weil natürlich war in meinem Gehirn die logische Konsequenz, du musst halt lernen, weniger zu trinken. Du musst es kontrollieren. Das soll dir aber nicht nochmal passieren. Was natürlich, Spoiler, nie funktioniert hat. Also vielleicht mal ein Glücksfall, dann hat es geklappt, dann war wieder, ach siehste, du kannst es doch, nächstes Mal wieder Absturz.
Ja, ich habe, das kann ich an der Stelle beisteuern, auch da, Alexandra, wir haben uns kurz im Vorfeld ja schon unterhalten, ich habe, glaube ich, so einen ganz klassischen Moment gehabt, also ich mache mich jetzt hier auch mal so ein kleines bisschen nackig und nachdem ich mich ja jetzt sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, würde ich von mir behaupten, also vor meinen Erkrankungen eine ganze Zeit lang schon, auch einen kritischen Konsum zumindest gehabt zu haben. Und ich habe so ein bisschen überlegt, wie das bei mir alles war. Und ich hatte tatsächlich ab und an mal Momente, also ich habe dann, wenn dann nach der Arbeit abends, ich habe die Nachmittagssendung moderiert, habe dann auf dem Weg nach Hause mir öfter mal was geholt und habe es mir dann zu Hause auf der Couch gemütlich gemacht. Also ich habe zum Beispiel nie tagsüber Alkohol getrunken oder so. Aber nach der Arbeit irgendwie schon regelmäßig. Und ich hatte mal so einen Moment, wo ich am Supermarkt vorbeigefahren bin und gedacht habe, nee, da kaufe ich jetzt das Bier oder den Rum heute Abend nicht, weil da habe ich vorgestern schon was gekauft. Das wäre mir jetzt unangenehm und bin dann zu einem anderen Laden gefahren. Und ich glaube, Leonie, das ist auch wahrscheinlich ein ganz berühmtes Beispiel, dass das vielen so geht oder dass das so ein Alarmsignal ist, was mehrere Leute kennen, oder?
Auf jeden Fall. Also erstmal danke für deine Offenheit an der Stelle auch. Das ist ja so ein bisschen das Schamthema, ne? Was ganz, ganz häufig eine Rolle spielt, ne? Also sich selbst so wie von außen zu beobachten und so dieses Beispiel oder wie denken die Leute jetzt über mich, wenn ich da jetzt wieder was hole, ne? Könnten die mich da schon kritisch beäumen? Ja. Aber gerade eben Scham und Schuldgefühle machen es auch so schwer, damit offen umzugehen, ne? Und sind aber häufig schon so ein Signal von sagen wir mal, zumindest einem erhöhten Alkoholkonsum. Ja, also das ist gar nicht selten.
Ja, ich habe in dem Moment gedacht, jetzt so wie gesagt im Rückblick alles, ne, retrospektiv betrachtet, da ging es dann halt nicht mehr um Genuss, sondern um Verstecken. Und da habe ich so gedacht, das kann mit Sicherheit nicht gesund sein.
Mhm. Ja, also auch psychisch spielt das ja dann eine Rolle, ne? Also wenn du das Gefühl hast, ich tue was ich vor anderen verstecken muss, dann veränderst du dich ja auch vielleicht in der Beziehung zu anderen Menschen, ja, oder ziehst dich mehr zurück oder machst bestimmte Dinge anders. Und dann geht's ja schon über den Alkoholkonsum hinaus. Also da merkt man ja schon, wie sehr der dann auch zum Beispiel vielleicht in soziale Beziehungen oder in das Alltagsgeschehen eingreift, ne?
Ja. Ja, du hast gerade, glaube ich, mit Scham einen ganz, ganz wichtigen Begriff genannt. Alexandra, wie war das denn bei dir? Du hast jetzt gesprochen auch von Dingen, die du gesagt hast, die dir im Nachhinein leid getan haben oder auch von Verletzungen sogar gesprochen, mal tat dir das Bein weh oder so. Bist du von anderen Menschen eigentlich auch aus deinem Umfeld mal drauf angesprochen worden oder ist das nie passiert?
Verrückterweise kaum. Also der Einzige, der mich angesprochen hat, mit dem ich auch drüber gesprochen habe, ist mein Mann, der das ja auch alles miterlebt hat. Und ansonsten habe ich es wirklich geschafft, faszinierend das aufrechtzuerhalten, dass da auch wirklich keiner gedacht hätte, dass ich ein Problem habe. Bis vielleicht auf 2, 3 Freundinnen, die immer mit mir getrunken haben und wir im Spaß gesagt, wir haben doch alle ein Problem. Haha, hoch die Tassen, ne? Darauf trinken wir. So, man gönnt sich ja sonst nichts in der Art. Und mein Mann hat mich angesprochen und wir haben dann auch überlegt, was tun wir. Und es ist gut, dass wir gerade noch mal drüber sprechen, weil ich im Nachhinein immer denke, wie absurd ist das, mit Alkohol aufzuhören, ist auch er nie drauf gekommen, weil es einfach so normal ist. Er sagte, komm, wir kontrollieren das jetzt, wir trinken jetzt weniger, wir holen jetzt nur noch, vor allem nur noch 2 Flaschen Wein für uns beiden für einen Abend. Aber ich habe halt, im Zweifel habe ich halt, zur schlimmsten Zeit habe ich 3 Flaschen alleine getrunken und habe auch, was leider viele Menschen tun, weil sie nicht anders können, angefangen zu lügen oder zu tricksen. Mein Mann sagte dann, als quasi das ausgetrunken war, so, jetzt gehen wir schlafen. Und bis hin dafür habe ich mich einfach so geschämt. Ich habe das inzwischen verarbeitet, weil ich weiß, ich war nicht schuld. Aber es war so schlimm, dass ich habe mich mit ihm hingelegt, habe mich wach gehalten, bis ich gehört habe, er ist eingeschlafen, bin wieder aufgestanden, habe mehr getrunken und habe Wasser nachgefüllt und am nächsten Tag quasi dann irgendwann ausgetauscht. Also was für ein logistischer Aufwand und was für eine Lügerei. Und das war aber für mich okay, in Anführungszeichen, weil ich musste das tun. Es ging nicht anders. Ich habe dann teilweise auch später wieder gebeichtet, habe ganz furchtbar geweint, weil ich mich natürlich geschämt habe und furchtbar. Und mein Mann war ganz hilflos und sagte, ja, was machen wir denn? Ich kann dich ja nicht ins Bett dann zwingen. Und niemals kam der Gedanke, dann musst du halt aufhören zu trinken. Nie. Weil es so fest in unseren Köpfen verankert ist, dass das doch kontrolliert funktionieren muss. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen ein Riesenproblem.
Ja, krass, wie kreativ manche werden oder was das, wie du schon gesagt hast, was das für ein logistischer Aufwand ist. Aber es ist noch ein ganz wichtiger Begriff gerade gefallen. Also einmal Scham und dann der Begriff Schuld ja irgendwie auch dabei, der irgendwie eine ganz, ganz große Rolle spielt. Was hat das, hast du diese Schuld bewusst wahrgenommen oder war das so unterschwellig?
Mal so, mal so. Es gibt ja Schuld, die einfach so grundsätzlich im Inneren gefühlt da ist. Natalie hat das mal so als so wie so eine dunkle Wolke, die ständig über einem schwebt, beschrieben. Das war immer so ein Gemisch aus Schuld, Scham und einer gewissen Melancholie. Das war auch, wenn ich nicht betrunken war, weil ich einfach dauerhaft Alkohol zu mir genommen habe. Dadurch verändert sich halt das Gehirn und auch die Gefühle und der Charakter. Das Zweite, was sehr wohl deutlich zu spüren war, war so die Direktschuld. Beispiel Freitagabends total betrunken. Samstags wollte ich was Schönes mit meinem Sohn und meinem Mann unternehmen, ging aber nicht, weil ich so fertig war, dass er dann alleine was machen musste. Und dann war das natürlich so eine Direktschuld, ne? Weil ich jetzt getrunken habe, ist der Tag ruiniert.
Ja, das wollte ich noch gefragt haben. Du warst zu dem Zeitpunkt also schon Mutter.
Ja, ich war schon Mutter, bis mein Sohn fast anderthalb war.
Das stelle ich mir so vor. Also ich bin selber Vater einer dreijährigen Tochter und ich habe natürlich jetzt durch die Erkrankung selber seit Jahren keinen Tropfen getrunken irgendwie. Aber das stelle ich mir vor, das ist doch auch was, was einen innerlich zerreißt, oder?
Ja, und das ist auch mit das, also wo ich quasi noch am meisten gemerkt habe, wie problematisch es wirklich ist, weil ich wage zu behaupten, dass keine Mutter ihrem Kind mit Absicht schaden würde. Keine. Aber Scheißstoff bringt einen dazu, die Verantwortung fallen zu lassen. Ich hatte Glück, es ist halt nie was passiert. Ich habe mich auch nicht betrunken, wenn ich ganz alleine mit dem Kind war. Da habe ich halt gar nicht erst angefangen, weil ich irgendwie innerlich wusste, ja, vielleicht kannst du dich bremsen. Aber wenn mein Mann da war, gab es halt kein Halten. Und es war einfach ein Glück, dass ich nicht irgendwie das Kind hochgenommen habe und damit gestolpert bin oder so. Und ich verstehe es im Nachhinein, ich kann es nicht fassen, aber es war so. Es war so, weil ich es nicht verändern konnte.
Wollte gerade sagen, da sind wir dann schon auf der entsprechenden Ebene, dass das mit Rationalität und mit Wille einfach überhaupt nichts zu tun hat. Und das Thema Schuld ist ja auch was, glaube ich, gesellschaftlich, Leonie, zu dieser Stigmatisierung ja auch beiträgt von AlkoholikerInnen so grundsätzlich, weil ja die Leute offenbar immer noch davon ausgehen, dass es etwas mit purem Willen zu tun hat. Aber es ist halt einfach eine Erkrankung.
Total. Also auch wenn sich da in den letzten Jahren viel getan hat, ist eine Alkoholabhängigkeit immer noch viel, viel stigmatisierter als zum Beispiel andere psychische Erkrankungen. Also es, sogar auf Platz 1 kann man eigentlich sagen. Und ich finde das Thema aber nochmal so wichtig, weil es zeigt halt, also das, was Alexandra auch gerade beschrieben hat, wie fies auch so eine Sucht ist. Ja, also es entscheidet sich ja niemand dafür, süchtig zu werden, sondern es ist so, dass man jetzt mal ganz grob erklärt, irgendwie eine Veranlagung dazu hat. Ja, dann diese gesellschaftliche Akzeptanz, eine Gewohnheit schleicht sich ein und dann hat der Stoff einfach einen sehr starken, schnellen, sofortigen Effekt im Gehirn, ja, und macht irgendwas kurzfristig positiv, also meinetwegen sich entspannen können oder besser schlafen können. Und durch eine Toleranzentwicklung wird dann ja auch die Menge an Alkohol, die man dafür braucht, dass dieser Effekt eintritt, immer höher. Und dann kommt es eben wirklich dazu, dass man wie so das Gefühl hat, ich bin so wie zwei Persönlichkeiten, eine, die das total scheiße findet, was ich da mache, die unbedingt aufhören will und denkt, was bist denn du überhaupt für eine komische Person, ja, und die andere, die denkt, ich kann aber nicht anders, ja, und was eben viele berichten, ist, sich wirklich wie so fremdgesteuert zu fühlen, also das Gefühl zu haben, ich trinke schon wieder, obwohl ihr es doch nicht will, deswegen hilft es eben auch nicht, mit Rationalität daran zu gehen und sich zu sagen, ich will nicht, sondern wirklich Gewohnheiten zu verändern. Also man muss wirklich an Themen arbeiten und Gewohnheiten verändern, damit man diese Sucht überwinden kann.
Sind manche Menschen anfälliger als andere?
Also tatsächlich, es gibt jetzt kein Suchtgen, was vererbt wird, aber was weiter vererbt wird, ist sozusagen, wie gut ich einen Stoff vertrage. Und wenn man so ein bisschen das Pech hat und einen Stoff gut verträgt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn, wie bei mir, mir wird ganz schnell übel, wenn ich Alkohol trinke. Das heißt, es war noch nie so richtig attraktiv, ne? Und das hatte Alexandra ja auch berichtet, wenn sie das gut verträgt, dann sind natürlich die positiven Effekte erstmal präsenter als wenn man jetzt gar keine Karte hat. Genau, und das zum einen und zum anderen natürlich auch so ein bisschen, wie es nicht nur gesellschaftlich, aber auch familiär vielleicht in Anführungszeichen vorgelebt wird. Also da kann man schon von einer erhöhten Anfälligkeit sprechen, ja.
Okay, also das bedeutet, wenn ich, sag jetzt mal, ein bestimmtes Umfeld habe, dann eben diese biochemische Komponente oder so, dann, also man kann schon sagen doch, dass es Menschen gibt, die ein Stück weit anfälliger darauf sind als andere, weil das ist ja auch spannend in der Bewertung des Ganzen, auch für dich als Therapeutin.
Ja, absolut. Ne? Also ein,
in der Genese von so einer Erkrankung. Ne?
Genau. Und ein ganz wichtiger Prozess ist auch, und das ist auch vielen Menschen ganz wichtig zu verstehen, warum bin ich denn abhängig geworden? Also warum ich und nicht die vielen anderen um mich herum, die ja auch trinken. Und über dieses Verstehen auch so eine wohlwollende Haltung vielleicht zu entwickeln, ne? Und nicht zu sagen, boah, ist das grausam, dass ich hier so abhängig geworden bin, sondern zu verstehen, ah, okay, aus den und den Gründen, die zusammengekommen sind, hat sich die Sucht entwickelt.
Ja.
Leonie, Pascal, darf ich ganz schnell was dazwischen fragen?
Unbedingt.
Weil das so, vielleicht interessiert es auch einige Leute, das finde ich immer so schwer zu beantworten, insbesondere wenn man kurz und knapp antworten will, ist genau das, was du gerade gesagt hast, so dieses, naja, wenn doch Alkohol abhängig macht, dann müssten wir ja alle Alkoholiker sein, sind wir aber nicht. Ich versuche dann auch zu erklären, dass es sich aus vielen Komponenten zusammensetzt, aber ich habe doch das Gefühl, vielleicht ist das noch so eine alte Restschuld und Scham, sagt, ja, stimmt schon, war ich einfach zu schwach. Ne? Die anderen werden ja auch nicht alle Alkoholiker.
Genau, ja.
Magst du dazu noch mal was sagen? Du hast ja gerade schon gestartet.
Mhm. Mhm. Genau, also mit Schwäche hat das gar nichts zu tun. Es ist einfach tatsächlich wirklich ein Zusammenspiel aus einer, nennen wir es, genetischen Veranlagung. Und dann spielen natürlich auch Persönlichkeitsfaktoren mit rein. Ne? Aber so wie der eine vielleicht mehr anfällig ist, eine Sucht zu entwickeln, so ist es der andere mehr für eine Angsterkrankung oder für eine depressive Erkrankung oder kann ich so gut mit Stress umgehen. Also ich finde, das muss unbedingt aufhören, das so zu bewerten und das so als Willensschwäche zu sehen, sondern es ist einfach ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren. Ich habe schon gesagt, niemand entscheidet sich für eine Sucht. Also ne, von daher, ja.
Ja, danke dir. Gerade
spielen
genau
mit den verschiedenen Faktoren eine Rolle.
Ja. Mhm. Ja, ich glaube, das ist unglaublich wichtig bei dem Thema, das nochmal so ganz klar zu benennen, weil das einfach ja auch hilft, diese Stigmatisierung in der Gesellschaft so ein bisschen aufzuheben und sich vielleicht diesem Thema auch einfach nochmal ein bisschen mehr zu öffnen, weil auch du, Alexandra, ja gerade gesagt hast, um darauf nochmal vielleicht zurückzukommen, der einzige Mensch, die einzige Person, die dich angesprochen hat auf das Thema, war dein Mann. Es wird ja aber nun mal sehr viel mehr Menschen aufgefallen sein, könnte ich mir vorstellen. Erzählen ja auch häufig Menschen. Hättest du dir gewünscht aus deinem engeren Umfeld, dass dich jemand darauf anspricht?
Ja, aber es ist unglaublich schwer und ich kann verstehen, dass es nicht gemacht wurde. Ich glaube, es waren tatsächlich weniger Menschen, die es vermutet haben, als ich denken würde. Zumindest von denen, die halt nicht selber so viel getrunken haben. Weil da ist ja klar, warum die einen nicht ansprechen. Dann müssten sie sich ja selber auch ansprechen.
Ja, ja.
Weil ich weiß natürlich, dass meine Reaktion nicht nett gewesen wäre. Und das wissen die Leute, glaube ich, auch. Die haben Angst, das zu sagen, weil sie sich wahrscheinlich denken, die Person wendet sich ab, die will das sowieso nicht hören. Und in vielen Fällen ist das halt auch so. Deswegen bewundere ich die Menschen, die es trotzdem ansprechen. Denn, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, es bleibt aber im Kopf hängen. Also auch wenn man es erstmal abwehrt und sagt, ach Quatsch, ist alles, es stimmt doch alles nicht, bleibt aber im Kopf, oh, da scheint es ja doch jemand gemerkt zu haben. Du scheinst also das doch irgendwie nach außen zu spiegeln und vielleicht ist es doch ernster, als du denkst, wenn dich schon andere ansprechen. Denn wenn es keiner tut, ist es ja immer noch so, es ist ja nicht da. Ne? Also wisst ihr, wie ich meine? Es scheint ja nicht so schlimm zu sein. Also es läuft ja alles. Von daher versuche ich selber anzusprechen, weiß aber auch, dass es sehr, sehr schwierig ist. Und am schönsten kann man es eigentlich tatsächlich tun, indem man von sich spricht und sagt, mir ist aufgefallen, dass du ganz schön viel trinkst. Ich habe das Gefühl, das tut dir nicht gut, es geht dir nicht so gut, dass man vielleicht so einleitet. Und es ist viel sanfter, als zu sagen, sag mal, willst du nicht mal ein bisschen weniger trinken? Warst ja schon wieder total voll.
Ja.
Dann ist klar, dass man abblockt erstmal.
Ja, mehrere spannende Aspekte drin und das ist natürlich einer der ganz wichtigen Aspekte, das hätte ich euch beide gerne nämlich gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, dem das auffällt, dass ich in meinem engeren Umfeld jemanden habe, der mir wichtig ist, den ich wahnsinnig gern habe und ich spüre, der hat ein Problem, ich würde das Thema gerne irgendwie ansprechen, ich würde diesem Menschen wahnsinnig gerne irgendwie helfen, wie mache ich das am besten und was sollte ich vielleicht am besten gar nicht machen oder wie sollte ich es nicht machen?
Also erstmal finde ich es immer gut, wenn jetzt wirklich eine enge Verbindung da ist, ist es eine gute Grundlage, weil ich finde, die braucht das. Ne? Also ich würde jetzt nicht irgendeine Mutter aus der Kita, mit der ich irgendwie gar nicht eng in Kontakt bin, immer so, ne, wenn ich so das Gefühl habe, auf einem Kita-Fest da auf ihren Alkoholkonsum ansprechen. Also es braucht schon eine Art von Verbindung, ja, weil sonst stößt man den Menschen einfach schnell vor den Kopf.
Und die aber öffnen sich dann auch noch viel weniger, ne, vermutlich.
Genau. Ne? Und dann da hat man auch nichts gewonnen. Also, aber wenn die Verbindung da ist, gehen wir mal davon aus, dann tatsächlich so Ich-Botschaften zu senden. Ich mache mir Sorgen um dich. Wie geht's dir denn gerade? Magst du mal erzählen? Also man muss ja auch gar nicht so mit dem Thema Alkohol direkt einsteigen, sondern man kann ja erstmal ganz grundlegend sagen, ne, ich bin für dich da, wenn du sprechen möchtest. Und ne, erstmal so ein bisschen so anteasern und mal gucken, ob die Person dann von sich aus sprechen möchte. Also ich würde da ganz sanft anfangen und erstmal so eine Bereitschaft, ich bin da, wenn du sprechen möchtest, signalisieren und genau, weil am Ende es braucht so auch das Gegenüber. Also wenn man jetzt nur kommt und sagt, so und so, das nehme ich wahr, aber es kommt überhaupt keine Bereitschaft, vielleicht auch darüber sprechen zu wollen, dann muss man das, finde ich, auch erstmal akzeptieren. Sonst ist es auch schnell grenzüberschreitend, ja.
Ja, ich glaube, da können wir uns gesamtgesellschaftlich bei vielen Themen gerade eine Scheibe von abschneiden. Also von dieser Herangehensweise grundsätzlich erstmal aus der Ich-Perspektive zu sprechen und mal jemandem meine Meinung nicht direkt aufdrücken zu wollen. Also das kann man wahrscheinlich auf ganz viele Themen irgendwie umlegen. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn ich jemanden nicht gut kenne, klar, dann verbietet sich das grundsätzlich fast schon irgendwie dahin zu gehen und dann irgendwie direkt so ein Thema anzusprechen. Gibt es noch irgendwas, worauf man achten sollte, was vielleicht nicht so klug oder clever ist, womit ich nicht so viel erreiche?
Mit einem direkten Vorwurf.
Na generell.
Oder? Und Schuldgefühlen machen. Also das treibt, glaube ich, eher weg.
Ja. Auf jeden Fall. Ja.
Okay, dann hast du, Alexandra, solche Situationen ja aber auch nicht gehabt. Aber trotzdem ist das Thema bei dir ja irgendwie aufgekommen. Hat dir das zwischendurch Angst gemacht eigentlich?
Ja, das hat mir oft Angst gemacht. Insbesondere nachdem quasi die wichtigsten Personen in mein Leben getreten waren, also mein Mann und mein Kind, dass ich irgendwann Angst hatte. Ich denke, das war auch der Hauptgrund, dass ich aufhören konnte, dass ich Angst hatte, das zu verlieren. Also ich hatte nie Angst, dass mir was passieren könnte. Ich hatte jetzt nicht Angst um mein Leben. Ich hatte eher Angst, dass ich all das, was wir gemeinsam haben, zerstören könnte durch irgendetwas, was ich tue. Und dann fehlte mir allerdings der Lösungsweg. Denn bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen scheitert es ja auch daran, dass sie nicht für immer krank sein wollen und sich nicht Alkoholikerin nennen wollen. Ich hatte da riesen Angst vor, dass wenn ich aufhöre, deswegen wollte ich es ja immer kontrolliert schaffen, dass wenn ich aufhöre zu trinken, ich mein Leben lang diesen Stempel tragen müsste. Und so hatte ich quasi die eine Seite, dass ich schon davon weg wollte, ich wusste aber nicht wie. Und dann kam halt glücklicherweise Natalie in mein Leben, die den Weg gezeigt hat, wie es gehen kann, wo ich hin wollte. Und diese beiden Komponenten zusammengesehen haben quasi geholfen, ne? Nicht der eine große Knall, sondern viel kleines Leid, viele Ängste und dann plötzlich, hey, so könnte es gehen. Und das versuche ich jetzt mal. Und dass ich nicht für immer krank sein muss. Ich sag heute nicht, dass ich Alkoholikerin bin oder war. Ich sag völlig frei, also nicht um das, das zu schmälern, sondern ich sag, ich hatte ein starkes Alkoholproblem. Aber wir kommen dann immer auch ganz oft auf den Begriff, ich habe auch mal geraucht. Ich bin ja heute nicht Nikotinikerin, sondern ich lebe rauchfrei. Und ich möchte nicht die Alkoholikerin sein, sondern jetzt lebe ich gesund. Und ich hatte das Problem.
Ja, Lebensphase, Teil eines Prozesses. Ich meine, klar, das geht natürlich auch immer weiter, aber das tut es in anderen Bereichen auch. Ich glaube, auch Leonie, gerade das ist dann ganz, ganz wichtig, ne? Dieses, wir haben vorhin schon mal kurz von Neugreifen gesprochen, da eine Perspektive zu haben einfach, ne?
Auf jeden Fall. Ja, und ich finde es nochmal ganz wichtig, was Alexandra auch sagt. Also neben der Stigmatisierung auch diese Selbststigmatisierung so loszulassen, ne? Und die steckt ja oft drin in diesem Begriff Alkoholikerin oder Alkoholiker. Es gibt Menschen, denen hilft es zu sagen, ich bin trockener Alkoholiker, weil es sie immer wieder dran erinnert, auch achtsam zu sein. Aber vielen hilft es eben auch nicht. Und die fühlen sich dadurch selbst oder werten sie eigentlich dadurch selbst ab, ne? Und dann wieder zu schauen, okay, wenn Alkohol jetzt keine Rolle mehr spielt, was darf denn dann vielleicht Altes wieder in mein Leben eintreten? Also viele spannenderweise oder total schön beschreiben dann auch, ich entdecke da wieder Hobbys, ja, die ich irgendwie ganz lange nicht gemacht habe. Ich entdecke wieder das kleine Mädchen in mir, was gerne, was auch immer auf der Bühne steht oder keine Ahnung. Und auch, was kann ich jetzt Neues machen, weil ich wieder diese Energie und diese Zuversicht und diese Lebensfreude habe, die der Alkohol ja total verdrängt, ja, oder deutlich reduziert und oft gar keine Energie übrig lässt für irgendwelche Ziele.
Ja. Was natürlich wahnsinnig wichtig für einen selbst ist, also bei einem selbst natürlich das Allerwichtigste. Ich zum Beispiel gehöre auch zu den Menschen, ganz viele Themen in meinem Leben waren nie ein Bewusstseinsproblem, sondern ich musste immer ins Fühlen kommen. Ich glaube, dass das bei so Suchterkrankungen, das wirst du Alexandra dann ja auch gut beurteilen können, noch viel wichtiger ist. Und man aber auch doch spürt, dass sich das Leben einfach für sich selbst verändert, aber auch für die Menschen um einen rum, oder? Also ich meine, am Ende des Tages ist es ja wahrscheinlich nicht nur dieses Biochemische, dass du jetzt die Dinge in deinem Leben viel klarer wahrnimmst und deutlicher als vorher, sondern dass sich einfach wahrscheinlich deine Welt irgendwie komplett verändert hat, oder?
Tatsächlich ja. Also ich musste gerade, wo du gerade Gefühle sagst, als Leonie das erzählte, danke Leonie für dieses schöne Bild mit dem sich neu entdecken. Das passt so gut. Also ich war richtig erfreut innerlich, weil ich mich daran erinnert habe, wie ich mich in so vielen Punkten neu entdeckt hatte. Ich habe ja mit 14,5 angefangen zu trinken bis Mitte 30. Das heißt, ich habe dann das erste Mal irgendwie wieder so nüchtern getanzt oder Dinge erlebt. Das war so gefühlt das erste Mal, seit ich Kind war. Und das war teilweise total aufregend und auch total schön. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, finde ich, dass es bei vielen Menschen auch sehr viel Geduld braucht. Also es gibt die Glückspilze, die hören auf zu trinken und sind direkt ziemlich happy. Die haben diese bekannte rosa Wolke. Es ja. gibt aber auch die, da ist das überhaupt nicht so. Und das ist gar nicht schlimm. Den Leuten sage ich immer, bitte habt Geduld. Bei mir hat das auch lange gedauert. Wir hatten am Anfang mal das Thema, dass Trinken zum Hobby wird. Trinken war mein Hobby. Ich habe alles andere eigentlich, ich habe den Rest drumherum gemacht. Klar, ich war mal joggen, aber eigentlich ging es ums Trinken danach. Ich war bei einer Freundin, aber eigentlich wollte ich bei der trinken. Und dementsprechend war gefühlt ganz viel weggenommen von mir, als der Alkohol wegfiel. Ich wusste im Kopf, das ist gut, aber ich habe es noch nicht gefühlt. Mhm. Und jetzt zu deiner Frage zurück. Viele Dinge, was auch Leonie schon sagte, die Schwierigkeiten und Probleme waren, die man betäubt hatte durch Alkohol. Das machen heute, glaube ich, Millionen Menschen. Sie haben einen blöden Tag, denken sich, sie bewerben sich irgendwann neu, aber abends nach dem zweiten Feierabend, wie sieht das alles auch gar nicht mehr so schlimm aus mit dem Job. Dann halten wir doch besser durch. Und all diese Probleme, die ich im Leben hatte, haben sich ja dann gezeigt. Und es war verdammt anstrengend, an die alle ranzugehen. Aber dann konnte ich das wenigstens tun. Und jetzt zum Happy End, nach vielen Monaten und Jahren, ist es halt jetzt klarer denn je und ich kenne mich besser denn je und das ist so schön und so wichtig. Also kann ich nur sagen, alle, die sich das vornehmen, die aufhören möchten, Geduld, 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 es lohnt sich so sehr.
Total schön, das zu hören. Also ich freue mich wahnsinnig für dich einmal, natürlich auch für deine Familie, aber in erster Linie einfach für dich, dass du dich jetzt so damit fühlst und da so auch dankbar bist, dass es auch so gut funktioniert hat. Bevor wir aber mal über einen Weg raus aus der Sucht sprechen, auch was man da so machen kann, würde mich nochmal interessieren, jetzt wo sich dein Leben verändert hat, frage ich mich da immer so, weil wir dein Umfeld jetzt auch schon ein, zwei Mal erwähnt haben, färbt das auch auf die Leute ab, also im positiven Sinne, oder ist es so, weil du das vorhin auch schon mal kurz angerissen hast, dass es eben auch Menschen gibt, denen man eben den Spiegel vorhält und die vielleicht sogar ungehalten darauf reagieren oder dich als Spaßbremse auf Partys bezeichnen oder sonst was. Wie ist das bei dir?
Es gibt beides. Also mein Mann trinkt zum Beispiel deutlich weniger. Das ist sehr schön. Mhm. Er trinkt noch, aber ganz, ganz wenig, was für mich auch sehr hilfreich und angenehm ist, weil ich muss gestehen, ich kann betrunkene Leute jetzt nicht mehr gut ertragen, einfach weil man jetzt merkt, wie nervig die sind.
Ja.
aber natürlich gibt es auch Bekanntschaften, Freundschaften. Also die Bekanntschaften haben sich aufgelöst, die eigentlich nur aus zusammen Trinken bestanden.
Wäre auch noch spannend gewesen, mhm, ja.
Die haben sich aufgelöst, weil da war halt nichts außer gemeinsamem Trinken. Gute Freundschaften haben das gut überstanden tatsächlich. Also das hat für mich auch nochmal so ein bisschen sortiert, was wahre Freundschaften sind und was nicht, weil die auch nachgefragt haben. Die haben sich für mich interessiert. Es kam auch mal so eine ganz süße Frage, ja, möchtest du denn zur Party kommen oder ist dir das irgendwie zu doof ohne Alkohol? Und dann habe ich noch im Spaß gesagt, nö, wenn ich dir nicht zu langweilig bin ohne Alkohol, weil ich wusste ja, dass ich dann schon wieder Spaß haben konnte. Und dann kam sie dann später so leicht angetrunken und sagte, Alex, obwohl du nüchtern bist, hast du ja die beste Stimmung, ich so siehst du mal, ne? So kann es auch gehen. Also Toleranz und Offenheit und Kommunikation gehören dann dazu. Dann bestehen diese Freundschaften durchaus weiter. Aber natürlich gibt es auch Brüche. ne, das habe ich auch schon oft gehört, dass sich das Umfeld einfach auch verändert. Gerade wenn Leute sehr viel mit Menschen zusammen waren, die nur getrunken haben und auch weiter trinken, weil dann ist man da nicht mehr so gern gesehen, weil dann hält man halt den Spiegel vor. Also es kommt durchaus natürlich oft vor. Ich hatte da Glück, dass die Leute, die weggebrochen sind, haben mir nicht so viel bedeutet und die Wichtigen sind eigentlich nach wie vor da.
Ja. Ja, spannend, wie sich das so verändert, Leonie, aus deiner Erfahrung, aus deiner Arbeit mit suchterkrankten Menschen als Therapeutin. Ist das so ganz klassisch? Geht das allen so?
Es ist total unterschiedlich. Also jeder Weg raus und ist genauso wie jeder Weg rein, total individuell. Und ich finde es immer ganz wichtig, den Menschen mitzugeben, konzentriere dich auf dich. Also ganz, ganz viele haben so den Wunsch, wenn ich jetzt aufhöre, wenn ich jetzt abstinent wäre, dann muss doch mein Partner und meine beste Freundin müssen da mitziehen, sonst schaffe ich das nicht. Und das ist natürlich ein total nachvollziehbarer Wunsch, weil das es so viel einfacher machen würde. Aber gleichzeitig ist das eben oft nicht die Realität, weil nur, weil ich das jetzt für mich entscheide, heißt es nicht automatisch, dass mein Partner das für mich entscheidet. Das ist natürlich schön, ne, wenn ich als gutes Vorbild vorangehe und vielleicht andere mitziehe und mitmotiviere. Aber da so ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu sagen, konzentriere dich auf dich. Du bist jetzt die, ne, also dein Weg, dein Thema ist jetzt die Priorität und alles andere sind Nebenschauplätze. Ja, das spielt jetzt gerade keine Rolle. Das finde ich immer so wichtig, weil ansonsten, ja, ganz, ganz viel Druck entsteht und Konflikte und das macht's dann ganz schwer. Also deswegen wirklich da immer den Fokus aufs eigene Thema und erstmal lenken. Das kostet genug Energie, ja.
Ja, das ist so. Aber wenn der Weg rein so individuell ist, wenn der Weg raus so individuell ist, was wäre denn dann, die Frage mal an euch beide, also einmal aus der therapeutischen und auch aus der persönlichen, betroffenen Sicht, was wäre denn dann ein guter erster Schritt, wenn ich merke, ich habe da ein Problem?
Wer möchte zuerst?
Ja, Leonie, fang du ruhig gerne an, sonst aus therapeutischer Sicht.
Ich kann gerne mal starten. Also es beginnt ja erstmal damit, dass ich mir selber eingestehe, ich habe ein Problem. Ne? Ansonsten suche ich ja gar keinen Weg raus. Und dann in irgendeiner Form Verbindlichkeit zu schaffen, also mich irgendjemandem anzuvertrauen. Das muss ja nicht gleich das ganze Umfeld informiert werden, aber entweder wirklich man sucht sich therapeutische Hilfe oder nutzt Online-Programme wie das von Nathalie, wo ja auch eine Online-Gruppe integriert ist, mit der man sich austauschen kann. Also irgendwo erstmal jemanden oder einen Ort, einen Raum zu haben, wo dieses Thema unbewertet offen geteilt werden darf, das ist schon so, so viel wert, weil man aus dieser Scham rauskommt. Ja, und weil man darüber überhaupt erstmal ins Arbeiten kommt. Ansonsten ist man immer in so einer Schamecke drin und kommt nicht voran. Also sich da wirklich erstmal zu überlegen, wem und wo kann ich mich anvertrauen, ist ein ganz, ganz wertvoller erster Schritt. Und dann sind es viele kleine Schritte am Ende. Das ist jetzt schwer zusammenzufassen, wie der Weg aussieht, aber zu verstehen, wie ist es dazu gekommen. Ja, also so zu reflektieren, seit wann ist denn das schon so und wann wurde es mehr und wann war es vielleicht auch mal gar kein Thema in meinem Leben. Das sind auch immer spannende Fragen. Ja. Und dann zu verstehen, okay, in welchen Momenten habe ich vielleicht besonders viel getrunken? Was könnte für eine Funktion dahinter gesteckt haben und so weiter. Also das sind Themen, die in jeder Suchtbehandlung letztendlich eine Rolle spielen.
Was sagst du, Alexander?
Gut, dass ich Leonie habe anfangen lassen. Mir ging es nämlich genauso. Tatsächlich dachte ich so, boah, der erste Schritt raus. Und es kamen so 1000 Gedanken in den Kopf, weil es halt so verschieden ist. Also mein erster Gedanke, wo es dann hoffentlich keine bösen Kommentare gibt, ist heute mal nichts trinken. Da kommt natürlich direkt ein Fass, ja, wenn es so einfach wäre, würde ich es ja machen. Aber mit diesem Grundgedanken, das meine ich, da rangehen, sagen, heute nicht. Und was wir auch lernen, ist, wenn heute zu lang ist, die nächste Stunde nicht. Wenn die nächste Stunde zu lang ist, die nächsten 10 Minuten nicht. Und vor allem, dann ist es tatsächlich so individuell. Also mir hat's total geholfen. Ich bin jemand, ich brauche Anweisungen und so Leitplanken, in denen ich mich bewegen kann. Wenn ich die habe, dann fühle ich mich geführt. Und wenn ich Vertrauen habe, dann vertraue ich und mache das auch einfach so. Wenn man jetzt überhaupt nicht der Typ dazu ist und sagt, ich brauche aber jemanden, der mir gegenüber sitzt, dann sieht vielleicht der erste Schritt so aus, dass ich noch heute in die Suchtberatungsstelle gehe und einfach dort spreche und wirklich mit einem Menschen sofort reden kann. Oder ich gehe zu den anonymen Alkoholikern, weil ich mir das mal anschauen will in einer Gruppe. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man heute schon was tut als ersten Schritt und schaut, wie kann es dann weitergehen und nicht sagt, mache ich irgendwann.
Ja, Wahnsinn, aber so viele Herausforderungen. Also ich habe selber in meinem näheren Umfeld, ohne da jetzt tiefer drauf einzugehen, habe ich zwei suchterkrankte Menschen. Beide haben es, und das wäre jetzt eine spannende Frage gewesen, weil du es gerade angerissen hast, die anonymen Alkoholiker, weil ich habe nämlich einen Kumpel dabei gehabt, der sich das angeguckt hat und gesagt hat, das ist hier gar nichts für mich. Ich empfinde das fast als sektenartig. Ich komme mir vor wie bei den Freimaurern irgendwie. Und der hat es aber durchdrücken wollen und hat sich da überhaupt nicht wohl gefühlt und ist dann natürlich an der Sache gescheitert. Und ein anderer hat sich das angeguckt und hat gesagt, das ist für mich überhaupt nichts, ist dann rausgegangen. Also das heißt, es ist auch super wichtig, tatsächlich auf sein Gefühl zu hören und so seinen eigenen Weg zu finden und nicht das, wie es vielleicht andere vorgeben oder so.
Ja, und machen. Na, also man findet es ja nur raus durch Ausprobieren. Also wir haben auch Rückmeldungen, dass die Menschen einfach nur, es klingt jetzt so einfach, aber durch Ansehen und Hören all unserer Videos und Podcasts nüchtern geworden sind. Für manche reicht das aber gar nicht. Und manchmal kommen dann Kommentare von wegen, ja, ihr stellt das alles so einfach dar. Das stimmt nicht. Wir wollen es nicht einfach darstellen oder ich auch nicht. Deswegen versuche ich auch, die Schwierigkeiten zu benennen. Aber wenn man von Anfang an sagt, es ist alles viel zu schwer, dann macht man ja den ersten Schritt gar nicht. Dann versucht man es ja gar nicht erst.
Ja, ganz, ganz tolles Beispiel. Ich muss da in solchen Situationen immer an ein britisches Märchen denken. Da verläuft sich ein Junge im Wald, es ist mit Tieren zusammen und so, und der ist mit einem Pferd unterwegs. Und der Junge ist völlig verzweifelt, weil er im Wald den Ausgang nicht mehr sieht und Angst hat, dass er den Weg nicht mehr rausfindet, weil da so viele Bäume sind. Und dann sagt das Pferd zu ihm, aber siehst du denn deinen nächsten Schritt? Und dann sagt der Junge, ja, den sehe ich. Und dann sagt das Pferd, dann mach erstmal nur den. Ich glaube, das trifft es wahrscheinlich ganz gut, ne?
Voll schön, ja.
Total.
Ganz schön.
Also wir merken schon, dass es hoch individuell ist. Es geht darum, so seinen Weg zu finden. Das Allerwichtigste überhaupt ist halt eben anzufangen. Und aus eurer Sicht heraus, wenn wir jetzt so langsam auch zum Ende dieses Gespräches vielleicht schon kommen, was würdet ihr denn Menschen mitgeben, die das jetzt hier hören und sehen, vielleicht vorher gar nicht drüber nachgedacht haben, jetzt aber anfangen zu reflektieren, vielleicht ein Bauchgefühl bekommen oder Menschen sich sehr deutlich angesprochen fühlen, sogar von dem, was wir hier besprochen haben. Was würdet ihr denen gerne sagen?
Ich würde sie ja gerne ermutigen, vielleicht das auch einfach mal auszuprobieren. Also so ein bisschen wie einige auch so ein Dry January machen oder so. Probier doch mal aus, eine Woche nicht zu trinken oder zwei Wochen oder einen Monat. Ne? Und dann zeigt sich oft schon, ist es tatsächlich ganz einfach oder ist es doch gar nicht so einfach? Und da kann man so ein bisschen für sich herausfinden, wie problematisch es denn tatsächlich ist. Und wenn man sich jetzt sehr angesprochen fühlt und eigentlich schon denkt, oh ja, das ist ein Problem bei mir, dann mutig sein, vielleicht mal googeln was oder auch mal in sich reinhorchen, was brauche ich denn? Also will ich tatsächlich, so wie Alexander gerade beschrieben, mit jemandem persönlich darüber sprechen, möchte ich das Thema erstmal für mich ein bisschen bearbeiten, möchte ich vielleicht erstmal ein Buch dazu lesen. Also das ist ja das Schöne heutzutage, dass es eben so viele verschiedene Herangehensweisen gibt. Es muss nicht jeder eine Psychotherapie machen, es muss nicht jeder in eine Entzugsklinik, ja. Also es darf so unterschiedlich sein. Genau, und manche wollen zum Beispiel auch erstmal ganz viele Infos, also sich Wissen aneignen, Hauptsache wirklich irgendwo anfangen. Ne? Und dann wie du auch gerade an dem schönen Märchenbeispiel beschrieben hast, so Step für Step vorangehen.
Was sagst du, Alexandra?
Dann versuche ich einfach mal, diese schönen Gefühle zu wecken, was bei mir funktioniert hat, wo man hin möchte. Denn jeder, der jetzt spürt, weiß, es ist nicht immer gut, so viel zu trinken. Es gibt traurige Momente. Und jetzt stellt euch mal vor, die gäbe es einfach nicht mehr. Wenn ihr morgens aufwacht, könnt ihr klar denken und klar entscheiden. Und ihr habt keinen Kopfschmerzen. Ihr könnt einfach aufstehen, in die Sonne gehen. Und ihr habt Zeit, mit dem Kind oder Freunden zu spielen oder mit den Haustieren zu spielen, weil ihr nicht gerade noch Flaschen entsorgen müsst. Und ihr werdet neue Ideen wirklich umsetzen, statt nur davon zu träumen. Und vielleicht erfüllt ihr euch einen Traum, der ansonsten einfach Traum geblieben ist. Bei mir ist es ein Umzug nach Norddeutschland aufs Land, wo ich einfach glücklich bin jetzt, was sonst nie Thema gewesen wäre. Also träumt groß und macht euch bewusst, das Leben, ihr verliert nichts, ihr gewinnt. Ihr werdet definitiv gewinnen. Ich weiß nicht, was jeder Einzelne gewinnt, aber für jeden ist was dabei. Ganz, ganz sicher.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Da kann ich gar nichts draufsetzen, dann belassen wir es auch einfach dabei. Mich hätte nämlich auch mal interessiert, ob du jetzt Ziele oder Projekte hast, die du vielleicht vorher nicht gehabt hättest, aber das hast du ja wunderbar mit eingeflochten.
Ich habe immer neue Ziele und Projekte.
Ja, das hört halt nie auf, ne? Und das Schöne ist, genau, man sprudelt ja auch viel mehr als vorher, ne? Ich glaube ja ganz oft auch bei diesen Süchten ist es so, man hat halt ja immer so seinen 0815-Tagesablauf, sage ich mal, so dieses berühmte Hamsterrad, was den Menschen einerseits Sicherheit gibt und auf der anderen Seite spürst du ja trotzdem, irgendwas ist nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und jetzt bist du halt frei.
Und das ist so das Paradoxe, Pascal, gut, dass du es gerade nochmal beschreibst, dass viele Menschen denken, ich will aber die Freiheit haben, Alkohol zu trinken, ich will mich frei daran fühlen, aber am Ende ist man überhaupt nicht frei. Also diese Droge oder diese, ne, Substanz hält einen halt so klein. Ne, und das hat mit Freiheit irgendwann gar nichts mehr zu tun, sondern ja, man schränkt sich selbst so ein und bekommt eben dann durch eine Abstinenz oft wieder die Freiheit zurück, ja, die man eigentlich von der Sucht so sich erwartet.
Ja, ja. Wow, wunderbares Schlusswort, 2.0. So wunderbar. Ich danke euch beiden von Herzen. Einmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns die Zeit geschenkt habt, hier mit dabei zu sein in dieser Podcast-Folge, dass ihr dieses Projekt mit unterstützt und dann natürlich auch für eure Arbeit. Leonie, einmal für deine therapeutische Arbeit. Alexandra, bei dir natürlich dafür, dass du so offen und persönlich dich zeigst und erzählst und ich glaube auch ganz vielen Menschen damit Mut und Hoffnung machst, die sich vielleicht in diesen Situationen gerade wiederfinden. Und ganz toll auch mit dem Programm, was ihr da macht. Also ich glaube, ohne zu übertreiben, kann man sagen, ihr rettet Menschenleben. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares.
Danke für deine
lieben Worte. Schlusswort 3.0. Vielen Dank, Pascal.
Ja, sehr, sehr.
Ganz schön,
sehr,
dass sehr wir gerne hier sein durften und mit dir drüber sprechen durften.
Das freut mich. Ja, ich hoffe natürlich, wir haben den einen oder die andere damit erreicht, vielleicht auch einen kleinen Denkanstoß, einen kleinen Impuls gegeben. Falls ihr euch angesprochen gefühlt haben solltet. Also einmal natürlich das Programm von Nathalie, unbezahlte Werbung, verlinke ich in den Beschreibungen, falls das ein Anlaufpunkt für euch sein könnte. Andere wichtige Links zur Suchtberatung und so packe ich euch auch in die Beschreibung, falls ihr euch damit auseinandersetzen wollt. Ansonsten auch euch allen da draußen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten und informiert gefühlt. Auch ihr könnt das Projekt weiter unterstützen, indem ihr liked, teilt, abonniert. Das ist, finde ich, ein wahnsinnig wichtiges Thema, worüber wir in unserer Gesellschaft neben vielen anderen drin, aber dem eben vor allem auch, worüber wir viel offener und viel weniger stigmatisiert sprechen sollten und müssen. Und ja, falls ihr betroffen sein solltet, hoffe ich einfach, dass ihr einen stabilen Tag habt. Freue mich auf die nächste Folge mit euch. Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.